Schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Ich freue mich, dass Sie trotzdem schön sind, dass Sie hier sind.
Muss ja auch hier sein. Wir haben dieses Kapitel 5 abgeschlossen. Wir haben nochmal über diese ganzen unangenehmen Viecher gesprochen. Würmer, Viren, trojanische Pferde und die Gefahren, die davon ausgehen. Und haben uns dann dem Kapitel 6 zugewandt, Entwurf sicherer Systeme, und festgestellt, dass beim Sicherheitsentwurf eigentlich das gleiche Vorgehen angeraten ist, wie auch generell beim Software-Engineering, dass man vor allen Dingen Sicherheit, dass ein nachträgliches Feature an Systemen anflanschen kann, die ohne Sicherheitsaspekte entworfen wurden, sondern dass es genau den gleichen Designprozess durchläuft. Wir haben außerdem eine Liste von allgemeinen Entwurfsprinzipien oder Gestaltungsprinzipien kennengelernt, die vor allen Dingen aus der Erfahrung resultieren und von Leuten aufgestellt wurden, die eben über jahrzehntelange Erfahrung beim Entwurf sicherer Systeme verfügen. Ein weiterer Unterpunkt war auch eins dieser Prinzipien, um Sicherheit in Systeme zu integrieren, dass man einen Trusted Computing Base schafft. Das heißt, einen funktionalen Kern, der die essentiellen Sicherheitsfunktionen eines Systems realisiert und dabei so kompakt und klein ist, dass er überschaubar ist, dass man sich über seine Korrektheit, informellen oder mit formalen Methoden leicht überprüfen kann.
Das sind Dinge, die im Moment aktuell auch gerade noch verfolgt werden, obwohl man nicht so genau weiß, in welchem Umfang und in welcher Form sie dann auch in Standardsysteme Eingang finden. Der letzte Punkt in diesem Kapitel 6 betrifft Evaluierung und Zertifizierung. Alles wird heute evaluiert, zertifiziert, akkreditiert, Studiengänge übrigens auch, etwas, was uns demnächst ins Haus steht, unsere neuen Bachelor-Master-Studiengänge zu akkreditieren. Und Sie wissen ja, dass wir auch regelmäßig evaluieren. Und das tut man, um als Maßnahme für die Qualitätssicherung. Und das gilt natürlich auch für Software, wenn man sich auch davon überzeugen möchte, dass das System das tut, was es tun soll. Und wenn man Software kauft, dann hätte man gerne so eine Art Garantiesiegel, dass diese Software funktional in Ordnung ist. Und in diesem Sinne hat man in den 80er Jahren angefangen, solche Kriterien zu entwickeln, die es erlauben, die Qualität von Software in irgendeiner Weise zu bewerten. Und wir hatten schon darüber gesprochen, das ging also vom amerikanischen Department of Defense los mit dem sogenannten Orange Book. Dann gab es europäische Aktivitäten, nämlich diese IT-Sicherheitskriterien, die dann auf europäischer Ebene erweitert wurden zu IT-Sec. Und seit dem Ende der 90er Jahre haben wir die Common Criteria, die mittlerweile von der ISO, also der International Standardization Organization, übernommen wurden und insofern jetzt einen internationalen Standard darstellen. Diese alten TC-SEC-Kriterien vom Augenspruch bestanden aus insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen, wovon die unterste eigentlich leer ist und keinerlei konkrete Anforderungen stellt. Dann gab es den C-Bereich, unterteilt in 2 Stufen, den B-Bereich, unterteilt in 3 Stufen und der A-Bereich wirklich für Hochsicherheitsanwendungen, wie etwa bei Software,
die für essentielle Teile in der Buchsteuerung Einsatz finden. Die wesentliche Idee, die jetzt bei den europäischen IPsec-Kriterien hinzukam, war eine Differenzierung der bisher eindimensionalen Skala, wir haben so ein abgestuftes Vertrauenssystem in zwei Richtungen. Einmal sagen wir etwas darüber aus, welche Sicherheitsfunktionen hat das System. Und in der zweiten Dimension sagen wir etwas darüber aus, wie gut sind diese Funktionen, wie tiefgehend, wie umfassend sind diese Funktionen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe in meinem System Authentisierung. Ich habe zusätzlich noch Zugriffskontrolle und Verschlüsselung und diese jedes. Alles einzelne Funktionen. Jede dieser Funktionen kann ich unterschiedlich stark ausbauen. Ich kann eben, wenn ich Verschlüsselung anbiete, starke Kryptographie oder schwache Kryptographie anbieten. Und das führt eben zu dieser Zweidimensionalität. Insgesamt hat man dabei 10 Funktionsklassen. Und für jede dieser Funktionsklassen 7 Qualitätsstufen unterschieden, sodass wir jetzt nicht mehr insgesamt 7 Kategorien haben, sondern 7 mal 10 praktisch 70 Kategorien. Dabei hat man aber trotzdem versucht, sich an dem bereits bekannten und teilweise eingeführten System zu orientieren, sodass also einige dieser Funktionsbereiche den Alten aus dem Augenspruch ungefähr entsprachen. Dann hat man aber spezifisch noch als Funktionsklassen hinzugefügt die Integrität von Daten, Fehlertoleranzeigenschaften des Systems, die Datenintegrität bei der Kommunikation, dann unabhängig davon die Vertraulichkeit bei der Kommunikation und das Ganze dann noch erweitert um Authentisierung der Kommunikationspartner und Ende-zu-Ende-Eigenschaften. Die Qualitätsstufen, das waren jetzt die Funktionsklassen, das sind jetzt die Qualitätsstufen, in der diese einzelnen Funktionsklassen implementiert sein können, auch wieder aufgeteilt in Mittel, in Niedrig, Mittel und Hoch. Niedrig heißt entweder gar nichts, also gibt keinerlei Aussagen. E1 heißt, es gibt nur eine informelle Beschreibung der Architektur. Ich sage wenigstens, wie das System aufgebaut ist und ein paar funktionale Tests. Bei E2 muss man schon den feinen Entwurf beschreiben und man muss Aussagen über die Aussagekraft dieser Tests, die man vorlegt, treffen. Und erst bei E3 bis E6 geht es dann etwas weiter ins Detail, da muss ein Weltbund vorgelegt werden, da muss zusätzlich ein formales Sicherheitsmodell vorgelegt werden, auch die Mechanismen müssen semi-formal beschrieben werden. Hier muss zwar noch keine Verifikation im mathematischen Sinne durchgeführt werden, aber trotzdem in gewisser Weise schon nachgewiesen werden, dass die Implementierung wirklich diesem feinen Wurf entspricht. Und die unterste Stufe ist dann in der Tat eine Verifikation im strengen Sinne der partiellen Gefahrenhaftigkeit. Das Ganze erstreckt sich dann nicht nur auf das Produkt, sondern auch auf den ganzen Produktlebenszyklus. Das heißt, diese ganzen Qualitätsangaben von E1 bis E6 betreffen Anforderungen, Architektur, Entwurf, Feinentwurf, und man sieht dann jeweils, was bei der jeweiligen Qualitätsstufe in den einzelnen Schritten jeweils für Dokumente oder für Dinge nachzuweisen sind. Denn wenn wir das System implementiert haben, ist es ja noch nicht fertig, dann, das hat man auch aus der Erfahrung gelernt, dass gerade auch bei der Konfigurationskontrolle, wenn man einzelne Systeme aus Komponenten dann zusammen konfiguriert, wo man dann immer die Entscheidung hat, diese Dinge wegzulassen oder dazu zu packen, dass dadurch auch Sicherheitslöcher entstehen können. Dann wird auch der verwendete Programmiersprache oder der Compiler einer Bewertung unterzogen, der dabei eingesetzt wurde. Auch der Entwickler, der also das System entwickelt hat, was hat der als Firma jetzt für Sicherheitsverfahren implementiert. Und dann geht es natürlich auch über Auslieferung bis zu Anlauf und Betrieb, also auch das Deployment, über welche Wege werden die Software tatsächlich ausgeliefert und auf den Rechner gebracht. Und was für Sicherheitsaspekte gibt es auch bei den Betrieben noch zu berücksichtigen. Also wenn man so ein Stück Software zertifizieren lassen möchte, kann man direkt beim BSI machen, gibt aber auch andere Institutionen, die sich wiederum beim BSI zertifizieren lassen müssen, um Software zertifizieren zu können. Das ist ja der übliche Prozess, genauso wie auch bei den Studiengängen es Akkreditierungsagenturen gibt, die solche Studiengangsakkreditierungen durchführen dürfen, und die wiederum müssen sich beim deutschen Akkreditierungsrat akkreditieren, dass sie in der Lage sind, solche Akkreditierungen durchzuführen. Genauso ist es ja bei der Software. Inzwischen sind wir eben bei diesem Common Criteria angelangt, der derzeitig gültige ISO-Standard ist die Version 2.3 der Common Criteria. Mittlerweile gibt es aber schon die Version 3.1, die seit dem 23.02., das war die Veröffentlichung im Bundesanzeiger, für Deutschland verbindlich ist als Zertifizierungsrichtlinie. Also seit diesem Zeitpunkt muss das nach Common Criteria Version 3.1 geschehen, und diese Version 3.1 ist inzwischen bei ISO eingereicht, ist aber jetzt noch nicht übernommen worden. Es dauert halt alles eine gewisse Zeit, bis das dann auch international zum Standard geworden ist. Im Großen und Ganzen entsprechen diese Common Criteria dem, was wir gerade hier unter IT-Sec gesehen haben. Die Funktionsklassen sind noch etwas feiner aufgelöst, aber bei den Qualitätsstufen gibt es fast eine 1:1 entsprechend. Ich habe Ihnen jetzt in dem Folgenden mal so einen Überblick gegeben, was da bei Common Criteria alles berücksichtigt wird. Verlangen von Ihnen nicht, dass Sie das wirklich wissen. Ich will nur Ihnen mal zeigen, wie umfangreich das Ganze ist und welche unterschiedlichen Aspekte bei einer solchen Software, bei Systemzertifizierung berücksichtigt werden. Also wir haben ganze Klassen von Sicherheitsfunktionen, die einzeln betrachtet werden. In welcher Weise werden Systemereignisse protokolliert? Der ganze Bereich der Kommunikation, welche kryptografische Unterstützung gibt es? Wie sind Benutzerdaten geschützt? In welcher Weise werden Benutzer identifiziert und wie wird ihre Identität überprüft? In welcher Weise sind personenbezogene Daten gespeichert und wie werden die geschützt? Wie sind die speziellen Security-Funktionen in dem System geschützt, damit man ihnen vertrauen kann? Wie sieht es mit der Betriebsmittelnutzung aus, die ja auch in gewisser Weise dazu benutzt werden kann, einen Schaden durchzuführen? Wir kennen diese Denial of Service Attacks, bei denen durch übermäßige Nutzung von Betriebsmitteln die regulären Benutzer praktisch ausgesperrt werden. Dann auch die Frage, wie können jetzt Zertifizierer auf den Evaluierungsgegenstand zugreifen? TOD heißt Target of Evaluation, also der Evaluierungsgegenstand. Und welche vertrauenswürdige Pfade gibt es da? Und jetzt gibt es für jede dieser Funktionsklassen feinere Aufzählungen, wie jetzt diese Protokollierungen ablaufen, wie die aussehen, wie die verwaltet werden, Kühlschranksüberwachung eingeführt werden, wenn auch das über all das Aussagen getroffen werden. Bei der Kommunikation geht es beispielsweise darum, in Büchern man abstreiten oder nicht abstreiten kann, dass man Daten gesendet hat, beziehungsweise abstreiten kann, dass man Daten empfangen hat. Insbesondere da nicht zu lesen, diese Nachrichtenübertragung irgendwelche logistischen Konsequenzen hat. Dann ist es eben wichtig, dass sowas nicht abgestimmt wird. Genauso wie Sie ja auch sehen, wenn man dann Stück für Stück irgendwo vom Gericht zugestellt wird, dann ja, sehen wir, müssen das nicht empfangen. Kryptografische Unterstützung, Schlüsselmanagement, dann der Kryptographie, Schutz der Benutzerdaten, Zugriffskontrolle, Informationskontrolle, darüber werden wir auch noch in einem anderen Zusammenhang reden. Wie wird identifiziert, wie wird authentisiert, einfacher, einmal Passwörter, mehrfach Authentisierung. Wie werden die entsprechenden Daten geschützt? Was passiert, wenn eine Authentisierung fehlschlägt? Fragen der Anonymität, Pseudonymität und grundsätzlichen Unbeobachtbarkeit von Dienstinanspruchnahmen, Dienstinweisen sind wir jetzt. Dann solche Dinge wie Selbsttest von Sicherheitsfunktionen, Administration, Robustheit von Sicherheitsfunktionen. Justizmittelnutzung, gibt es solche Zuteilungsmechanismen? Also ist irgendwo festgelegt, welche Komponenten oder Prozesse minimal von einer bestimmten Ressource etwas kriegen und maximal etwas kriegen. Gibt es Prioritäten, damit manche Dienstleistungen noch durchgeführt werden können, obwohl ein gewisser Ressourcenengpass existiert? Ja, und so weiter und so fort. Die Stufen der Vertrauenswürdigkeit von 1 bis 7, funktional getestet, strukturell getestet, methodisch getestet und geprüft, was nicht bedeutet, dass man hier nicht auch schon methodisch testen kann, sondern immer methodisch testen. Hier werden schon semi-formale Methoden verlangt. Ich weiß nicht genau, was mit semi-formal gemeint ist, ob das UML-Diagramme sind oder
könnte ich mir vorstellen, dass man das mit semi-formal meint. Und zum Schluss dann bei EAL7 wirklich der formal verifizierte Entwurf. Sodass wir durchaus hier auch noch die Entsprechung zu dem alten, zu den alten TC-Sekretärien, also im Ausspruch der 80er Jahre. Das kommt auch noch dazu, das hatte ich ja schon bei den IT-Sec gezeigt, dass sich diese Untersuchungen auf den ganzen Lebenszyklus und Entwicklungszyklus bezieht, also auch Auslieferungen im Betrieb, Handbücher, Dokumentation und Ähnliches beurteilt werden. Ja, zusammenfassend, manchmal wird es einfach verlangt, dass ein Kunde haben möchte, möchte gerne von mir ein Stück Software, aber das muss nach CC, nach Common Criteria,
die und die Funktionsklassen mit denen den Qualitätsstufen erreichen. Dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, dann muss man durch diesen Prozess durch. Der ist aufwendig und langwierig und der ist vor allen Dingen auch immer basierend auf einer konkreten Konfiguration, bestehend aus einem Stück Hardware, einem Betriebssystem und dann diesem System obendrauf. Also es kann durchaus sein, dass Sie eine Zertifizierung für die Stützsoftware kriegen, aber nur auf dieser konkreten Hardware mit diesem Release des Windows oder Linux oder sonst was Betriebssystems. Und wenn Sie eine neue Version des Betriebssystems nehmen, dann ist Ihre Zertifizierung, hat sich vielleicht schon wieder am Boden gebracht, weil es dann eben ein anderes System ist. Und das macht die Sache dann natürlich noch teurer, wenn man dann sozusagen alle halbe Jahr hinterherfahren muss mit so einer Zertifizierung, weil man eben da auch auf ein neues Umgesetzt, der Vorgang selbst wird sicher auch in dieser Größenordnung alles mehr in Anspruch nehmen, auch bei der Blutinstanz. Und auch aus all diesen Gründen ist bei einem guten Willen eine Zertifizierung auch nur bedingt geeignet, dieses Vertrauen zu erzeugen, was es eigentlich attestieren soll. Weil eben diese ganzen Abhängigkeiten drinstehen. Okay, wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie bei hier zum Beispiel den Common Criteria Portal hinreichende Informationen. Auch das BSI lässt sich relativ ausführlich aus. Sie finden da auch das ganze Dokument etliche 100 Seiten stark zum Ausdrucken oder zum Abspeichern, was auch immer. Über Trusted Computing gibt es eine Homepage dieser Trusted Computing Group mit vielfältigen Dokumenten. Wer kritische Stimmen dazu hören möchte, der soll bei Ross Anderson nach dessen Homepage nachgucken. TCP, Trusted Computing Platform. Da hat er seine Anmerkungen niedergelegt. Ansonsten die übliche Literatur, jeder Buch von Frau Eckert oder Flieger Security and Computer, das Buch, was ich grundsätzlich für die Vorlesung empfehle, von Bishop Computer Security oder auch das von Ross Anderson. In all diesen Büchern steht relativ viel auch über die Qualität von Software und auch über solche Common Criteria für Zertifizierung. Gibt es noch Fragen?
Ich glaube, von meinem Kollegen Albay Rak wird eine
Lehrveranstaltung angeboten, die diesen Zertifizierungsfragen beschäftigt. Also, wenn Sie daran interessiert sind, dann gucken Sie sich das mal an, weil
da muss man irgendwann mal durchgegangen sein durch so eine Zertifizierung, um das auch so richtig abschätzen zu können, was das bedeutet. Wir kommen dann zum Teil D, wo wir einige formale Modelle vorstellen wollen, mit denen man sicherheitsrelevante Dinge in Rechensystemen darstellen kann und die dann auch unter Umständen gewisse Aussagen erlauben. Und wir fangen an mit der Zugriffskontrolle und dazu zerlegen wir unser System in drei Mengen. Eine Menge von Subjekten, eine Menge von Objekten und eine Menge von Operatoren. Das ist eine sehr allgemeine Geschichte. Wenn Sie einen Aussagesatz bilden, dann hat er in der Regel auch ein Subjekt, ein Objekt und ein Prädikat.
ich gebe dir ein Buch oder sowas und da sind eben Subjekt, Objekt und Prädikat erkennbar. Also jemand tut etwas und er tut es an irgendetwas und was er tut, wird auch hier beschrieben. Was jetzt die Subjekte sind, was die Objekte sind, das hängt davon ab, ob wir jetzt das System als Ganzes beschreiben, ob wir uns auf Hardware-Aspekte konzentrieren, ob wir eben das Betriebssystem etwas beschreiben wollen. Insofern können Subjekte sein, Menschen, Benutzer, die irgendetwas tun, ein Programm auf eine Datei anwenden. Es kann aber auch ein Prozess sein, also ein Betriebssystemprozess, der jetzt auf irgendwelche Dateien zugreifen möchte. Es kann auch eine Prozedur sein, die auf irgendetwas zugreifen möchte. Es kann auch der Prozessor sein, mit Hardware-Ebenen argumentieren, der eine bestimmte Speicheradresse anspricht, um die zu lesen oder zu schreiben. Entsprechend kommen dann als Objekte in Frage, Geräte, Dateien, Teile von Dateien, Sätze, Speichersegmente oder Speicherseiten. Es können aber auch Prozesse sein, die als Objekte auftreten. Also ich kann, wenn ein Prozess einen anderen Prozess beauftragt, etwas zu tun, dann kann der Prozess sowohl Subjekt sein, als auch, wenn er Aufrufer ist, als auch Objekt sein, wenn er Aufgerufener ist. Und die Operation, also der Operator, wäre dann das Aufrufen. Insofern ist das keine gesuchte Zerlegung des Systems in nur Subjekte und nur Objekte, sondern eine konkrete Instanz des Systems, wie etwa ein Prozess oder eine Prozedur, kann, je nachdem, was wir gerade betrachten, mal die Rolle eines Subjekts oder die Rolle eines Objekts annehmen. Die Operatoren hängen meistens davon ab, was für Subjekt-Objekt-Typen vorliegen und sind daher meistens typspezifisch. Wenn wir von Speicherzellen reden, was kann man mit einer Speicherzelle machen? Man kann sie lesen oder man kann sie schreiben. Also insofern wären das die typspezifischen Operationen für eine Speicherzelle. Bei Dateien fällt einem schon mehr ein, die kann man erzeugen, vernichten, öffnen, schließen, lesen, schreiben, weil es halt so auf der Dateien Operationen gibt. Wir können auch eine Mailbox oder einen Kanal oder irgendein anderes Kommunikationsobjekt als Objekt haben, dann wären beispielsweise Send und Receive vielleicht typische Operatoren, über die man etwas aussagen möchte. Wir haben es also mit Subjekten zu tun, die auf irgendwelche Objekte mittels irgendwelcher Operatoren zugreifen. Und ein konkreter Weg, also ein konkretes Subjekt, das mit einem konkreten Operator auf ein konkretes Objekt zugreift, nennen wir einen Zugriffsweg. Und das ist ein solches Drittel S-P-O aus diesem Raum der Möglichkeiten. Das nennen wir dann auch ein Zugriffssystem, das Ganze. Jetzt wollen wir ja nicht alles erlauben, wir halten auch nicht alles für sinnvoll, was da möglich ist. Deswegen wollen wir diese Menge der möglichen Zugriffswege einschränken. Das heißt, wir wollen nur noch, dass ganz bestimmte Subjekte, ganz bestimmte Operatoren auf ganz bestimmte Objekte anwenden dürfen. Sagen also, was erlaubt ist, beziehungsweise sagen, was nicht erlaubt ist. Beide Möglichkeiten gibt es. Das eine nennt man auch Default Permit und das andere nennt man Default Deny. Wenn wir also sagen, was explizit verboten ist, dann heißt das, alles, was nicht verboten ist, ist automatisch erlaubt. Wenn man dann was vergisst zu verbieten, dann hat man ein Problem. Die andere Vorgehensweise ist Default Deny. Alles ist verboten, zunächst mal. Nur das, was explizit genannt ist als erlaubt, ist auch erlaubt. Wenn man da was vergisst, dann hat man vielleicht auch kein Problem, aber kein Sicherheitsproblem, eher ein Komfortproblem, wenn du uns zuletzt dann wahrscheinlich zu tun hast. Also, die Vorgehensweise B, die Vorurteilung, ist sicherer. Alles ist verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Diese Zugriffswege in Form dieser Triple S, P und O, die werden dann in einer sogenannten Zugriffsrelation ZR zusammengefasst. ZR ist dann also, umfasst alle diese erlaubten Triple und ist damit eine Teilmenge dieses kartesischen Produkts aus Subjekten, Operatoren und Objekten. Darstellen kann man das hier in so einer Matrix. Da haben wir unsere Subjekte, da haben wir unsere Objekte und als Matrix-Elemente steht dann jeweils hier, welcher Operator dieses Subjekt auf dieses Objekt anwenden darf. Das sind also die Erlaubnisse und deswegen nennt man die manchmal auch Rechte, Englisch Rights oder Permissions. Also so ein Drittel, und so ein Drittel hier in dieser Zugriffsrelation abgespeichert ist, SPO-LMCR, dann heißt das, das Subjekt S hat das Recht P an Objekt O. Recht P als Vereinfachung von das Recht im Operator P auszuführen an O. Man packt dann Operator und Recht praktisch in 1. Ich spreche nur noch von dem Schreibrecht oder dem Leserecht oder dem Senderecht. So, das muss man irgendwie festlegen, das muss man natürlich dann irgendwie auch abspeichern im System, weil der Zugriff, das ist ja die Idee, soll geprüft werden, ob dieses Drittel irgendwo gefunden wird, ob also dieses Subjekt das wirklich das darf an diesem Ort. Und dann kann man sich grundsätzlich vorstellen, dass man das irgendwo zentral abgelegt hat, in so einer Matrix, die aber vermutlich sehr dünn besetzt sein wird, wenn ich jeder fast alles darf. Also sehr viele Lücken aufweisen, wenn die Matrix dünn besetzt ist, dann wird sie sowieso meistens listenweise abgespeichert. Das würde uns dann dazu führen, ich habe also komplette Drittel, die ich einfach so hintereinander wegschreibe. Eine andere Möglichkeit ist, eine subjektorientierte Speicherung durchzuführen. Das heißt, ich habe irgendwo eine Repräsentanz des Subjekts, beispielsweise eines menschlichen Benutzers, und irgendwo in seinen Account-Daten sind abgelegt seine Rechte, welches Recht er an welchem Objekt hat. Das nennt man auch subjektorientiert oder ausweisorientiert, manchmal auch im Englischen Ticket oder Capability-orientiert, weil man kann so ein Ding P1 an O1, also das Recht P1 an O1 auch als einen Ausweis bezeichnen. Und das Subjekt besitzt diesen Ausweis und kann ihn vorlegen und dann wird ihm dieser Zugriff gewährt. Man kann auch umgekehrt vorgehen und kann objektorientiert speichern. Das heißt, jedes Objekt gibt Aussage darüber, welche Subjekte auf es in welcher Weise zugreifen dürfen. Das nennt man dann Zugriffskontrolllisten. Und das ist das, was Sie üblicherweise in Dateisystemen kennen. Für jede Datei gibt es dann eine Liste von Zugriffsrechten oder Zugriffskontrollliste, wo wirklich einzeln aufgelistet ist, welches Subjekt lesen, schreiben oder was auch immer in dieser Operation durchführen darf. Prinzipiell kann man sich auch eine operatororientierte Speicherung vorstellen, aber wenn man irgendwie gesehen, dass man irgendwo den
Leseoperator habe und da steht jetzt alle S und O's, die auch wieder Leseoperator anwendbar ist.
Das ist eigentlich recht einsichtig, wenn man ein anderes Beispiel bringen darf. Angenommen, Sie sind irgendwo zu einer großen Feier eingeladen, mit strenger Kontrolle, wer da rein darf und wer da nicht. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Veranstalter dieser Feier schickt jedem eingeladenen Gast ein Ticket zu. Und wenn Sie dann da hingehen, dann präsentieren Sie Ihr Ticket und sind drin. Da steht also nur drauf, der Inhaber dieses Dings ist berechtigt, da reinzugehen. Oder es gibt eine Gästeliste beim Eingang. Sie gehen dahin, Sie haben nichts in der Hand. Und beim Zugang zum Objekt wird praktisch eine Liste gehalten und da steht dann drauf, wer darf rein. Und dann müssen Sie sich nur ausweisen. Aber allgemein ausweisen mit einem spezifischen Ticket. Und dann werden Sie reingelassen oder nicht. So werden die Rechte verwaltet. Die Frage ist jetzt, wo kommen die Rechte her? Irgendjemand muss mal gesagt haben, wer darf das? Und das bedeutet immer das Recht der Vergabe oder Autorisierung. Üblicherweise haben wir es ja mit dynamischen Systemen zu tun. S, E oder O sind veränderlich. Wir möchten dann also die Möglichkeit haben, Rechte zu vergeben, etwa an neue Subjekte oder möchte ein Subjekt ein neues Recht an einem bereits bestehenden Objekt geben. Und natürlich möchte man auch wieder Rechte entziehen können. Vergabe und Entzug von Rechten bedeutet, dass ich in dieser Zugriffsrelation etwas ändere. Ich bringe entweder neue Triple rein oder streiche alte Triple raus. Deswegen darf das auch nicht jeder, sondern diese Zugriffe, auch diese Zugriffsrelation müssen auch wiederum kontrolliert werden. Und damit kommen wir jetzt sozusagen zu einer Rechtevergabe auf höherer Ebene. Wir definieren eine Vergaberelation. Vorher eine Zugriffsrelation, jetzt haben wir eine Vergaberelation. Und diese Vergaberelation ist wieder so ein, besteht aus solchen fünf Tupeln jetzt. Ein Subjekt darf vergeben oder entziehen irgendein Triple, irgendein Recht. Im allgemeinsten Sinne. Also wir legen damit fest, welche Subjekte, welche Triple in welcher Weise verändern dürfen. Wir könnten hier festsetzen, dass wir diese Subjekte nur entziehen dürfen oder für diese Subjekte nur vergeben dürfen. Wir können das einschränken auf irgendwelche Objektteilmengen, auf irgendwelche Operatorteilmengen, auf irgendwelche Subjekte. Das ist ein allgemeines Schema. Beginnt man jetzt, wie kann man damit konkret umgehen? Also, wenn ein Fünftupel X, V, S, P, O in dieser Vergaberelation drin ist, genau genommen ist es ein Triple, wenn wir das nämlich wiederum als ein Element auffassen, dann heißt das, dass das Subjekt X aus S das Triple SPU vergeben darf. Und wenn wir diesen Eintrag in der Vergaberelation haben, dann heißt das, dass das Subjekt X dieses Triple hier entziehen darf. Konkret findet man in Systemen folgende Vorgehensweisen für die Autorisierung. Entweder die Besitzervergabe oder die Eigentümervergabe oder die zentrale Vergabe. Manchmal gibt es auch Mischformen. Besitzervergabe bedeutet, wenn ein Subjekt ein bestimmtes Recht an einem Objekt hat, dann ist er Besitzer dieses Rechts, dann kann er dieses Recht weitergeben. Also, dann folgt daraus, dass er auch anderen Subjekte dieses Recht, in dessen Besitz er ist, weiterzugeben oder wieder zu entziehen.
Das ist ungefähr so, wie wenn Sie einem Freund Ihr Auto leihen.
Dann ist ja in dem Moment, wo Ihr Freund mit dem Auto weggefahren ist, Ihr Freund der Besitzer. Sie sind der Eigentümer, aber Ihr Freund ist der aktuelle Besitzer. Und der kann dann, und dann in der Besitzervergabe, das Auto wiederum jemand anders verleihen, der kann es wiederum jemand anders verleihen, der kann es wiederum jemand anders verleihen. Vielleicht nicht das, was Sie vorgesehen hatten, als Ihrem Freund das Auto gegeben haben. Und insofern sind auch nicht alle Leute glücklich mit so einer Besitzervergabe. Sondern kommt dann vielleicht auf die Idee, wir machen zum Beispiel eine Eigentümervergabe. Es gibt ein spezielles Recht, das heißt Eigentümerrecht, oben. Und es gibt nur ein Subjekt in diesem System, der dieses Eigentümerrecht an diesem Objekt hat. Und nur dieser Eigentümer, der sich auf diese Art und Weise auszeichnet, hat das Recht, an diesem Objekt irgendwelche anderen Rechte zu vergeben. Und das setzt sich nicht fort, bleibt nur wieder eine Eigentümer. Und das nennt man Discretionary Access Control, weil es praktisch unter in seiner Entscheidung liegt, in der Entscheidung des Eigentümers, wem er welche Rechte an seinem Objekt weitergibt. Damit hat man aber auch, wenn man jetzt mal so von der Betriebsseite eines komplexen Systems drauf guckt, einiges an Kontrollmöglichkeiten aus der Hand gegeben. Man hat Eigentümer definiert, denen einzelne Objekte gehören. Und was die dann mit diesen Rechten, die sie an den Objekten besitzen, machen, das entzieht sich dann jeglicher zentraler Kontrolle. Und das will man unter Umständen auch nicht haben. Man will sozusagen von zentraler Seite immer noch den Daumen drauf. Und deswegen gibt es auch die zentrale Vergabe. Das heißt, es gibt irgendeinen Oberindianer, S0, Systemverwalter. Und dieser Systemverwalter ist der Einzige im System, der das Recht hat, irgendwelche Subjekte, irgendwelche Zugriffe auf irgendwelche Objekte zu erlauben. Manchmal gibt es dann noch so Mischformen zwischen der Eigentümer, also zwischen Discretionary und Mandatory Access Control, weil beide gewisse Einschränkungen haben, die man dadurch vermeidet, wie man das andere auch hinzufügt. Okay, soweit? Zugriffskontrolle heißt, ein Subjekt versucht diesen Zugriff, es wird geprüft, ob der erlaubt ist, und dann wird gesagt, ja oder nein. Also, wenn dieses Drittel gefunden wird, dann darf er, wenn es nicht gefunden wird, dann darf er nicht. Das ist aber auch meistens ein bisschen zu grob, weil man manchmal den Zugriff erlauben möchte, abhängig von ganz bestimmten Bedingungen. Also, ein Mitarbeiter soll vielleicht während der Arbeitszeit und vielleicht von seinem Arbeitsplatz aus auf bestimmte Dinge zugreifen dürfen, aber nicht irgendwie von außen, nicht wenn er zu Hause ist, nicht über das Internet und Ähnliches. Oder Sicherungsläufe sollen nur zwischen 20 und 24 Uhr nie und Werktagen gemacht werden oder außerhalb des Werktagen. Ansonsten sind sie verboten. Man hat einen Abteilungsrechner und die Kollegen von der anderen Abteilung sollen den schon nutzen dürfen, aber nur, wenn er irgendwie durch die eigene Abteilung nicht schon zu stark ausgelastet ist. Das heißt, man würde sagen, naja gut, sobald das Ding unter 50% oder unter 20% ausgelastet ist, dann dürfen die da auch drauf. Das sind alles Formulierungen von Bedingungen, die zum Zeitpunkt des Zugriffs zu überprüfen sind und dann zusätzlich noch zu entscheidenden Beitragen auf dieser Zukunft erlaubt wird oder nicht. Formal heißt das einfach, wir haben hier unser Drittel und fügen diesem Drittel aber noch irgendein Prädikat hinzu, was über irgendwelche Größen x1 bis xn hier definiert ist. Das kann die Systemuhr sein, das kann die IP-Adresse des Auftraggebers, Subjektes sein oder irgendetwas anderes oder die Systemauslastung. Und das wird ausgewertet zum Zugriffszeitpunkt und gibt entweder Ja oder Nein. Und wenn es Nein gibt, dann benutzt auch die Existenz dieses Drittels nicht, dann wird der Zugriff nicht erlaubt. Man spricht dann eben von einer bedingten Zugriffsrelation und Möglichkeiten für Konkretisierung dieser XI hier. Der Grundinhalt der Objekte, der Mitarbeiter in der Personalabteilung hat Zugriff auf alle Gehaltsdaten, nur nicht die über 1 Million Jahresgehalt liegen. In einfachen Fällen, wenn beispielsweise die Bedingungen so einfach gestaltet sind, dass der Zugriff erlaubt wird, wenn eine ganz bestimmte Größe zwischen zwei Grenzwerten liegt, zwischen einer Untergrenze und einer Obergrenze und vielleicht noch ein anderes Kriterium in ähnlicher Weise erfüllt ist, dann kann man das relativ einfach handhaben. Aber im Prinzip können diese Prädikate natürlich beliebige Formen, beliebig komplexe Formen annehmen, können also darum bestehen, dass irgendwie ein komplexes Unterprogramm aufgerufen wird, was dann auswertet, ob der Zugriff zu gewähren ist oder nicht. Wenn Sie sich vorstellen, dass schon an Ihrem eigenen Rechner vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt 100 Prozesse laufen, und hier eigentlich vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir mal unseren Aktivitätsrechner mit einigen tausend Benutzern und einigen Millionen Dateien. Wenn Sie jetzt für jeden Benutzer und jede Datei festlegen wollten, wer was darf, dann hätten Sie ganz schön viele Einträge. Und auch wenn Sie noch so eine aktivierte Datenstruktur wählen würden, um jetzt bei jedem Zugriff zu überprüfen, hat dieser Benutzer dieses Recht, dann wäre es wahrscheinlich viel zu aufwendig. Insofern muss man sich überlegen, wie man diese grundsätzliche Idee, Subjekt hat Recht an bestimmtem Objekt, so vereinfacht, dass es vom Aufwand her tragbar ist, aber trotzdem die Sicherheitsanforderungen noch weitgehend erfüllt. Und das führt einem dazu, dass man sagt, es gibt ja viele Subjekte, die will ich irgendwie gleich behandeln. Würden zum Beispiel Daten auf irgendwelche sensiblen Daten, die wir in der Paketverwaltung abgelegt haben, würde ich sagen, alle Studierenden werden gleich behandelt. Wie sie entweder da Zugriff haben oder keinen Zugriff haben, aber wir differenzieren nicht zwischen den Herrn X und der Frau Y. Und das würde dann bezüglich dieses Rechts schon mal diese 1000 oder mehrere tausend verschiedene Nutzer zu einem Eintrag zusammenbringen. Also die Idee besteht darin, dass wir Gruppen bilden, sowohl bei den Subjekten als auch bei den Objekten, als unter Umständen auch bei der Operation. Einfach nur, um diese riesige Zugriffsmatrix einzudampfen auf handhabbare Größen. Bei den Subjekten zum Beispiel Rollen und Funktionen, in welcher Rolle ist dieses Subjekt tätig? Ist es Mitglied einer bestimmten Projektgruppe? Ist es Mitglied einer bestimmten Abteilung? Oder wenn die Subjekte Prozesse sind, Betriebssystemprozesse oder Programme aus einer bestimmten Programmiersprache, denen ein bestimmtes Vertrauen entgegenbringen, wird anders behandelt als andere. Bei Objekten könnte man sich vorstellen, dass die Art des Objekts, also sind es Kundendaten, sind es irgendwelche Bilder, sind es Messwerte, sind es Personaldaten, so ein Ordnungskriterium ist, woran ich die Schutzwürdigkeit oder Zugriffsrechte festmachen kann. Und auch Operationen kann ich zu Klassen zusammenfassen, indem ich jetzt gar nicht so typspezifisch darauf gucke, sondern mir eher überlege, ist es jetzt ein nicht verändernder Zugriff, der also nur liest, oder ist es ein verändernder Zugriff? Ist es ein Zugriff, der vielleicht die Existenz des Objekts betrifft oder nicht? Und dann gibt es manchmal auch so etwas wie Pflege oder Wartungsoperation. Also nur mit dem Ziel, die Zahl dieser Triple, die ich da irgendwo speichern muss, so klein wie möglich zu halten. Wenn wir so eine Gruppierung einführen, dann könnte das eben so sein, dass wir unsere Zugriffsrelation jetzt nur noch auf Gruppen definieren. Wir haben eine Subjektgruppe, eine Operatorgruppe und eine Objektgruppe. Und dann brauchen wir natürlich noch die Gruppenzugehörigkeit. Also wir müssen wissen, welches Subjekt in welcher Subjektgruppe ist, welcher Operator in welcher Operatorgruppe und welches Objekt in welcher Objektgruppe liegt. Und nur diese Information zusammen mit der hier erlaubt dann die Überprüfung, ob irgendein Recht vorliegt oder nicht. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten haben wir darin, wie wir diese Gruppen organisieren, ob die Gruppen Vision sind, macht es aber auch einfacher, ob sie überlappend sind, ob sie unter Umständen sogar ineinander geschachtelt sind oder alles hier gemacht. Hier zum Beispiel mit überlappenden Gruppen. Wir haben hier drei Subjektgruppen. Das ist die Subjektgruppe 1, das ist die Subjektgruppe 2 und das ist die Subjektgruppe 3. Und wir sehen hier ein Subjekt X, was sowohl der Gruppe 1 als auch der Gruppe 2 angehört. Könnte es sein, dass diese Person etwa in zwei Projekten mitarbeitet. Dann muss also gelten, dass diese Gruppenzugehörigkeit hier irgendwo dokumentiert ist und die andere Gruppenzugehörigkeit auch. Und wenn jetzt dieses Subjekt X, was wir da haben, den Operator P auf O anwenden möchte, dann geht das genau dann, wenn er entweder über die Zugehörigkeit zur Gruppe G1 dieses Recht hat oder über seine Zugehörigkeit zur Gruppe G2. Also eins von beiden reicht aus.
Tätig ist, dann muss er vorher eine Rolle definieren, welche Rolle er jetzt gerade
danach bemisst sich dann, was er für Rechte hat oder nicht. Wobei hier beliebige Zuordnungen möglich sind, also eine natürliche Person kann mehrere unterschiedliche User-IDs haben und hier gibt es eine 1-zu-N-Beziehung idealerweise. Und hier gibt es auch eine beliebige End-zu-End-Beziehung zwischen User-IDs und Rolle. Also damit ist die Identität ausgedrückt und damit ist die Funktion dieses Users in dem System ausgedrückt. So eine rollenbasierte Zugriffskontrolle besteht dann insgesamt aus einer Menge von Subjekten, einer Menge von Rollen, einer Menge von Rechten, hier Permissions genannt, als Teilmenge von P kreuz O. Dann müssen wir definieren, welche Rollen ein Subjekt einnehmen darf. Das ist hier einfach so als Blitzring deutlich gemacht. Wir haben eine Menge von Rollen und wenn dann da 1 steht, dann darf unser Benutzer diese Rolle einnehmen. Wenn er 0 steht, dann darf er das nicht. Hier ist festgelegt, welche Rolle welches Recht hat. Und dann gibt es ein Session-Konzept, was wiederum besagt, welches Subjekt gerade in welcher Rolle tätig ist. Weil ich es ja sitzungsbedingt jeweils ändern kann. Wenn also ein Subjekt in einer ganz bestimmten Rolle gerade aktiv ist in einer Sitzung, dann muss gelten, dass er, dieser Benutzer, auch das Recht hat, diese Rolle auszuüben. Also das muss unsere rollenbasierte Zugriffskontrolle erzwingen, dass diese spezifizierten Rechte hier auch eingehalten werden. Hier wird nochmal versucht, das ein bisschen grafisch deutlich zu machen. Also hier nochmal die Subjekte, hier Rollen und hier Rechte, die, wie Sie sehen, an den Rollen dranhängen, nicht an den Subjekten. Und hier haben wir Sitzung. Wir sehen also, dass dieses Subjekt hier gerade in einer Sitzung tätig ist und im Rahmen dieser Sitzung diese Rolle hier einnimmt, zu der dieses Subjekt grundsätzlich die Berechtigung hat. Also es berechtigt diese Rolle einzunehmen, deswegen diese Bestätigung. Sie sehen auch, dass jedes der Subjekte, die hier aktiv sind, nur in einer Sitzung jeweils aktiv sind. Dieses Subjekt hier ist allerdings in einer Sitzung aktiv und nimmt gleichzeitig, also das erlaubt das System grundsätzlich, 2 Rollen an und an jeder dieser Rollen hängen irgendwelche Rechte dran, sodass dieses Subjekt im Moment dieses Recht, dieses Recht, dieses Recht und dieses Recht besitzt. Man kann sowas natürlich auch ausschließen, das sind ja die Gestaltungsmöglichkeiten, die man im Rahmen einer solchen rollenbasierten Zugriffskontrolle hat. Microsoft setzt noch eins drauf und definiert die sogenannte code-basierte Zugriffskontrolle. Programme sind einerseits Objekte in dem Sinne, dass wir hier ein Subjekt haben, das vielleicht das Recht hat, ein ganz bestimmtes Programm aufzurufen, auszuführen. Programm im Sinne einer Programmdatei, auf die das Exec-Kommando angewendet wird. Wenn das Programm jedoch läuft, dann ist praktisch der aufrufende Benutzer, das Subjekt, was dieses Programm gestartet hat, das Subjekt, weil es ja dann im Auftrag des Subjekts arbeitet, und wenn es dann auf irgendein zu schützendes Objekt zugreift, dann muss eben überprüft werden, ob der wird üblicherweise überprüft, ob dieses Subjekt auch das Recht hat, etwa jetzt den Leseoperator auf irgendeine Datei anzuwenden. Also das Programm kann einerseits als Objekt betrachtet werden, wenn es aber neu, wird es üblicherweise dem Subjekt zugeschlagen, weil es eben im Auftrag des Subjekts handelt. Und da kommt jetzt das Problem rein, dass wir dem Programm genau die Rechte geben, die wir dem Subjekt gegeben haben, oder dass alle Programme, die dieses Subjekt ausführt, mit den Rechten laufen, die dieses Subjekt grundsätzlich besitzt. Das war vielleicht früher noch sinnvoll, als wir Systeme hatten, wo Benutzer beispielsweise ihre eigenen Programme ausgeführt haben und insofern eine enge Beziehung zwischen dem Benutzer und dem Programm existiert. Heute, wo wir massenweise irgendwelche Programmchen aus dem Internet beziehen und die auf unseren Rechnern laufen lassen, ist es sehr sinnvoll, eine Differenzierung vorzunehmen und zu sagen, das ist eigentlich Quatsch, dass ich alles, was dieser Benutzer tut, gleich behandle. Ich muss eigentlich, um einen ganz bestimmten Zugriff zu erlauben, nicht nur zu dem Benutzer Vertrauen haben, der das Programm aufruft, sondern eigentlich auch zu diesem Programm Vertrauen haben, was diesen Zugriff hat. Weil der Benutzer könnte unter Umständen sich gar nicht bewusst sein, dass er hier etwas durchführt, was etwas Bösartiges durchführt. Weil das einfach zu grob ist, dass jedes von einem Subjekt aufgerufene Programm mit allen Rechten läuft, die das Subjekt besitzt. Und die Idee ist jetzt einfach, hier nicht nur zu gucken, was hat das Subjekt für Rechte und daraus irgendein Vertrauen abzuleiten, sondern auch noch zu gucken, was hat der Code für Rechte. Und das versteht man unter Code-Based oder Code-Identity-Based Security. Ich gucke mir erstens, wenn so ein Zugriff hier stattfinden soll, gucke ich mir nicht nur das ausführende Subjekt an, den Benutzer, sondern auch das Programm, wo das herkommt, wer das geschrieben hat, was es für sonstige Eigenschaften hat, alles, was ich über das Programm erfahren kann, und leite aus diesen Eigenschaften irgendwelche Rechte ab. Die können auch leer sein, wenn ich dem Ding nicht traue. Und dann mache ich einfach hier die Durchschnittbildung. Und dann kann der Benutzer hier noch so viele Rechte haben, dann kann der Superuser sein und alle Rechte haben. Wenn ich diesem Stück Code misstraue und diese rechte Menge leer ist, dann führt das hier auch zum leeren Durchschnitt und die Zugriffskontrolle sagt, nicht, du darfst nicht. Also eine zusätzliche Verknüpfung mit den Rechten, die ein Stück Code mitbringen kann. Und das ist in diesem Microsoft.NET Rechtesystem sehr detailliert und ausgiebig umgesetzt worden. Wenn wir noch Zeit finden, werden wir vielleicht etwas intensiver darüber reden. Ja, genauere Informationen wieder hier beispielsweise .NET Framework Security. Und in einem älteren Buch von Dorothy Denning, was aber immer noch aktuell ist, obwohl von 1982, und natürlich in der Einstieg. sehe ihren Gesichtern und Köpfen an, dass das schwierig ist heute, deswegen hören wir auf.